So, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, darf mich auch sehr für die Einladung hierher bedanken. Es hat mich natürlich überrascht, dass ich auf einer Medizinertagung hier sprechen soll. Aber ich habe diese Herausforderung gerne wahrgenommen und ich muss sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht, das Thema jetzt auch für Ihre Zielgruppe gewissermaßen aufzubereiten. Ich darf Sie also zunächst einmal einladen, sich in so eine Honigbiene hineinzudenken, in die Anatomie. Und es ist ja doch ein relativ kleines Insekt und da denken viele, da muss die innere Organisation eigentlich sehr einfach sein. Dem ist aber nicht so. Also die Insekten haben eine mit uns Menschen durchaus vergleichbare, komplexe innere Organisation. Ich zeige Ihnen hier eine Grafik, die die Anatomie zeigt und Sie werden sehen, da gibt es also auch die Termini, die Sie aus der Humanmedizin kennen. Es gibt also da eine ganze Reihe von Organsystemen und eigentlich alle Organsysteme des Menschen finden wir auch bei so einem Insekt. Ich blätter das hier mal auf, also Nervensystem, Hormonsystem, Immunsystem, Kreislaufsystem, Atmungssystem etc. Also es ist ganz interessant, dass auch die funktionelle Trennung, Zuordnung verschiedener physiologischer Funktionen ganz ähnlich hier ist wie beim Menschen. Nun, die Honigbiene ist für Insekten ein relativ großes Tier noch. Das gilt auch für viel kleinere Insekten. Also hier eine kleine Fliege, die auf einer Kirsche drauf sitzt. Ich habe die versucht, maßstabsgetreu hier einzuspiegeln. Die hat auch alle diese Organsysteme. Also das ist schon ganz erstaunlich. Ich will also in meinem Vortrag fokussieren zum einen auf das Kreislaufsystem, aber nachdem das Kreislaufsystem sehr oft mit dem Atmungssystem in Verbindung steht, will ich auch das Atmungssystem da berücksichtigen. Beginnen wir also mit dem Kreislaufsystem der Insekten und ich darf Sie da einladen, in die Insektenkardiologie zu folgen. Wir gehen da in die chirurgische Abteilung und Sie sehen die Begeisterung dieses Chirurgen. Das ist ein toller Job. Er zieht da gleich mehrere Herzen herein, die sind sogar geflügelt. Wir werden sehen, was also da Realität und Fantasie ist. Zunächst einmal ganz grundsätzlich, Sie wissen das wahrscheinlich, es gibt offene und geschlossene Kreislaufsysteme bei Tieren. Beim geschlossenen Kreislaufsystem haben wir Blut, das im Gefäßsystem zirkuliert, durch ein Herz angetrieben. Sowas finden wir nicht nur bei Menschen und bei Wirbeltieren. Sie sehen auch zum Beispiel, der Regenwurm hat so ein geschlossenes Kreislaufsystem. Insekten haben ein offenes Kreislaufsystem. Da gibt es also keine Trennung zwischen Blut und interstitieller Gewebsflüssigkeit, sondern da ist eine einheitliche Körperflüssigkeit, die bezeichnet man als Hämolymphe. Und die wird hier, Sie sehen das bei dieser Biene auch, rot gezeichnet von einem Herzschlauch zirkuliert durch den Körper. Nun, diese offenen und geschlossenen Kreislaufsysteme unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht und ich will das in dieser PowerPoint-Folie gegenüberstellen, diese einzelnen Punkte. Schauen wir zunächst uns das Hämolymphvolumen an. So sehen wir, bei offenen Kreislaufsystemen ist das in der Regel größer als bei geschlossenen Kreislaufsystemen. Und bei Insekten kann das bis zu 40% des Körpergewichts betragen. Schauen wir uns die Herzen an, so sind die beim offenen eher einfache Herzen, geringe Frequenzmodulation, nicht sonderlich leistungsfähig, während wir beim geschlossenen Kreislaufsystem hocheffiziente, anpassungsfähige Pumporgane haben. Was die Zirkulationsgeschwindigkeit beim offenen System gering, geringer Druck, hier hingegen hohe Zirkulationsgeschwindigkeit, hoher Druck. Der Betrieb des ganzen Systems ist beim offenen benötigt wenig Energie, hier allerdings benötigt es viel Energie. Und wenn man den konstruktiven Aufwand für den Aufbau dieses ganzen Systems anschaut, ist er hier relativ gering, während hier ein großer konstruktiver Aufwand, wenn man denkt an die vielen Kapillaren und so weiter, die da zu bauen sind, ist der sehr groß. Also wenn man es jetzt so ganz grob gegeneinander hält, offenes, einfach, wenig Aufwand, aber auch weniger leistungsfähig. Gut, schauen wir uns jetzt das Herz der Insekten da genauer an. Wir haben also gesagt, das ist ein Herzschlauch. Links sehen Sie so einen Ausschnitt, dieses Herzschlauch mit Immunmarkierung gefärbt. Und der Herzschlauch in der Mitte, grün, das ist zirkuläre Muscularis, haben die. Und wenn sich diese Ringmuskulatur kontrahiert, damit dann erfolgt natürlich die Systole dieses Organs, Hämolymphe wird aus diesem Herzschlauch ausgepresst. Wenn diese Ringmuskulatur erschlafft, dann gibt es hier als Antagonisten Muskelfasern, die den Herzschlauch nach Erschlaffen wieder ausziehen, also die Diastole des Organs. Dieser Herzschlauch hat mehrere Öffnungen, paarige Einstrom. Öffnungen, die man als Ostien bezeichnet, und die haben Lippen hinein, man sieht das in diesem rasterelektronenmikroskopischen Bild ganz gut, und diese Lippen funktionieren auch als Ventile in einer bestimmten Pumpphase. Dieser Herzschlauch kontrahiert in einer peristaltischen Kontraktionswelle, und zwar in der Regel von hinten nach vorne. Da sind also besonders modifizierte Muskelzellen, die Herzschrittmacherfunktion haben, und so wird also da diese peristaltische Kontraktionswelle initiiert. Das heißt, wir haben es hier mit einer myogenen Automatie zu tun, wie bei unserem Herzen, mit einer, die sind innerviert, und diese Innervation moduliert dann die Herzfrequenz. Nun, ich habe hier einen Film noch mitgebracht, aber der hat nicht den richtigen Player, das Notebook, also ich überspringe das und komme zu meinen eigenen Forschungen, kurz in einigen wenigen Folien. War am Beginn meiner Assistentenzeit, mache ich also eine Vorlesung über die Anatomie der Insekten und erzähle ihnen eben die Grundzüge des Kreislaufsystems, und da kommt mir die Frage: Wie ist denn das bei den Körperanhängern? Sie sehen hier einen Bockkäfer mit diesen riesenlangen Fühlern. Wie sind er hohl, Hämolymph gefüllt? Wie zirkuliert denn da die Hämolymphe? Weil ein Diffusionsaustausch, das wäre da viel zu langsam, da muss es was geben. Und in den gängigen Lehrbüchern habe ich da gar nichts gefunden, da musste ich also ein bisschen tiefer graben und habe dann gefunden, da gibt es also, Entschuldigung, eigene Organe, aber jetzt wollte ich Ihnen noch vorher diese Animation zeigen, so muss man sich das in etwa vorstellen. Also die peristaltische Kontraktionswelle bringt die Hämolymphe nach vorne im Kopf, tritt die aus von diesem Gefäß und gelangt dann in der Körperhöhle wieder zurück, wird vom Herz dann wieder angesaugt. Aber es ist klar, in den Antennen, in Beinen oder manchem da auch am Körperende lange Fortsätze, da wird noch keine Zirkulation bewirkt durch dieses Herz. Da muss es was Eigenes geben. Und habe dann also gefunden, es gibt hier eigene autonome akzessorische Pumpen. Man kann also richtig hier sprechen von Antennenherzen. Und das ist die Arbeit, wo das zum ersten Mal beschrieben wurde, 1894 bei den Schaben, bei der Küchenschabe, und das war die beste Arbeit zu diesem Thema. Ich habe dann noch eine Handvoll Arbeiten gefunden, wo man festgestellt hat, es gibt auch bei anderen Insekten solche Antennenherzen, aber die war also das Beste und habe mich also ermuntert, da bei diesem Thema einzusteigen, und es hat sich eigentlich als recht ergiebig erwiesen. Habe also auch bei einer großen Schabe, bei der amerikanischen Schabe, zunächst begonnen, so mit der Idee, da hat man ein übersichtliches physiologisches Modellsystem, da sind vielleicht nur 2, 3 Neurone dran beteiligt, einfach gebaut. Sie sehen hier, das schaut so aus, da gibt es an der Basis von jeder Antenne, von jedem Fühler, so eine Ampulle und ein Gefäß, das in die Antenne hinaufzieht. Das endet dann oben an der Spitze mit einem terminalen Porus. Da tritt die Hämolymphe aus und kehrt dann im Lumen dieser Antenne wieder zurück. Und diese beiden Ampullen sind durch einen Muskel verbunden, der sich rhythmisch kontrahiert, und sind dadurch pulsatil. Und habe also zusammen mit Kollegen, wir haben das also elektronenmikroskopisch untersucht, Neuroanatomie, Neurochemie, Elektrophysiologie, also aus den verschiedensten Perspektiven untersucht. Nun, ich bin aber nicht bei der Schabe allein geblieben, sondern habe mir dann auch andere Insekten angeschaut, und zu meinem großen Erstaunen schauen die ganz unterschiedlich aus bei verschiedenen Insekten, also unterschiedliche Funktionsanatomie. Und das hat mich also zu einem zweiten wichtigen Aspekt gebracht. Besonders interessant waren die sogenannten Urinsekten, also die heute noch lebenden ursprünglichsten Insektenformen. Das sind zum Beispiel diese Doppelschwänze, die findet man auch bei uns im Boden, sind also nur so vielleicht 5 mm Körperlänge, haben also auch lange Fühler, und man sieht hier, die haben Antennenarterien. Also die haben keine Antennenherzen. Also die ursprüngliche Situation ist hier Antennenarterien. Die sind da offenbar in der Evolution abgekoppelt worden und an der Basis pulsatile Organe entstanden. Und das hat mich zu der Frage gebracht, wie entstehen denn in der Evolution neue Organe? Das ist natürlich für die Evolutionsbiologie ein total spannendes Thema, aber ein sehr schwierig zu untersuchendes Thema. Und es hat sich gezeigt, diese einfach gebauten Insektenherzen sind da recht gut, um diese Fragen grundsätzlich zu untersuchen. Ich bin auch nicht nur bei den Antennen geblieben. Sie sehen hier ein Schema, wo die verschiedenen sogenannten akzessorischen pulsatile Organe eingetragen sind. Wir haben also Antennenherzen. Es gibt aber auch solche Beinherzen. Es gibt Herzen für die Flügel. Die Flügeladern sind auch Hämolymph gefüllt, da zirkuliert Hämolymphe. Und wir haben dann auch entdeckt, dass es für diese Körperanhänge hinten, Ovipositoren, also Eilegeapparate, gibt es also auch eigene Organe. Also man kann da wirklich in der Zoologie noch einmal was ganz Fundamentales eigentlich entdecken. Und wenn Sie sich jetzt das Bild vorstellen, wie viele Herzen da pumpen, also das ist nicht dieses einfache Lehrbuchschema, das ist da einfach gefüllt mit Hämolymphe und da gibt es so einen simplen Herzschlauch. Es ist also wesentlich komplexer, und wenn man es jetzt vergleicht mit der Körpergröße, das in Relation, dann sind sie vielleicht sogar die herzreichsten Tiere, also in ihrer. Gut, nun zum Atmungssystem der Insekten. Das Atmungssystem bezeichnet man als Tracheensystem, und das besteht aus luftgefüllten Röhren bzw. Luftsäcken. Wenn Sie hier dieses Schema anschauen, alles was hier grau ist, das sind solche Tracheenröhren bzw. Tracheensäcke. Die entstehen durch Einstülpungen an der Körperhaut. Die Insekten sind ja so aus einzelnen Körperringen, aus einzelnen Segmenten gebaut, und da gibt es immer paarig solche Einstülpungen, und dadurch haben Insekten also viele Atemöffnungen, viele Stigmata, wie man sagt. Ich habe da im Internet ein Foto gefunden von einer Schmetterlingsraupe, die hat eine ganz durchsichtige Haut, und da sieht man das Tracheensystem recht gut. Also hier, wo die Pfeile sind, haben wir wieder diese Stigmata, also die Atemöffnungen. Und von da ziehen also in alle Richtungen und immer feiner verästelt diese Tracheen hinein. Die glänzen da so silbrig durch die Luftfüllung. Hier rechts habe ich die Tracheen, ein rasterelektronenmikroskopisches Bild. Sie sehen, diese Röhren haben also so eine Versteifung, ganz ähnlich wie unsere Trachea, die hat ja so eine knorpelige Versteifung. So haben die also auch Versteifungen aus Cuticula, damit die nicht kollabieren. Gut, nun, diese Tracheen bringen den Sauerstoff direkt zu den Geweben. Das ist das Besondere bei den Insekten, also das Kreislaufsystem ist dann nicht in den Sauerstofftransport involviert. Also für alle Insektenkardiologen, Wenn es Probleme gibt mit dem Kreislauf, auf die Atmung kann man verzichten. Das hat da nichts zu tun damit, primär. Sie sehen hier in dieser Grafik noch einmal die Tracheen. Die zweigen also da immer feiner auf. Die feinen Verzweigungen am Schluss, die nennt man Tracheolen. Und die dringen wirklich in die Zielgewebe ein. Also hier ist das gezeigt bei einem Muskel. Also ganz feine, möglichst viel Kontaktfläche. Das Zielgewebe entnimmt den Sauerstoff direkt der Atemluft. Nun, der Gasaustausch in diesem Tracheensystem erfolgt durch Diffusion, aber auch aktive Ventilation. Also diese großen Tracheensäcke, die können ausgepresst werden. Habe auch einen kleinen Film mitgebracht, kann ich Ihnen nicht zeigen. Da sieht man das wieder, auch solche Atembewegungen. Bei den meisten Insekten kann man es nicht gut sehen. Das ist von einer Gottesanbeterin. Vielleicht haben Sie das zufällig auch schon mal gesehen. Bei der sieht man also ganz schön, wie da der Hinterleib rhythmisch komprimiert wird zum Austausch der Atemluft. Diese Öffnungen sind auch ganz fein. Die haben also da also eine Filterreuse, damit da kein Dreck hineingesaugt wird in diese Tracheen. Da haben Sie keine Möglichkeit, sonst den zu entfernen. Und sind verschließbar. Da ist so ein kleiner Schließapparat dazu. Nun, viele Insekten können ja sehr gut und sehr lange andauernd fliegen. Und der Flugmotor, der braucht unglaublich viel Sauerstoff. Sie sehen, bis zu 150-fach höherer Sauerstoffverbrauch beim Flug als beim Ruhestoffwechsel. Also ist enorm. Und entsprechend ist bei solchen Hochleistungsfliegern das Tracheensystem ausgebildet. Sie sehen hier so eine Fliege im Längsschnitt und alles, was da grau ist, das sind Tracheensäcke, Tracheenröhren. Auch dieser weiße ist ein ganz großer Tracheensack im Hinterleib. Und wenn man sich das ausrechnet, ist es fast die Hälfte des Körpervolumens, ist eigentlich hohl, ist Luft da drinnen. Das ist vielleicht auch eine ungewohnte Vorstellung. Nun, ich habe gesagt, das Kreislaufsystem hat bei den Insekten nichts mit dem Atmungssystem zu tun, primär. Aber es gibt doch bei manchen Insekten, eben gerade bei solchen Hochleistungsfliegern, doch wieder eine sekundäre Verknüpfung dieser beiden Organsysteme. Und zwar hat man festgestellt, es gibt bei manchen Insekten eine periodische Änderung der Richtung der Herzperistaltik. Also die pumpen eine Phase lang nach vorne, dann dreht sich das um in dem Herzschlauch und pumpen zurück. Und man hat am Anfang gedacht, ja gut, das sind vielleicht Störungen, man muss ja die Tiere dann fixieren und beobachten, das Herz ist relativ empfindlich. Es gibt dann schnell irgendwelche Arrhythmien. Aber es hat sich gezeigt, das ist doch ein reguläres Kreislaufphänomen. Und man hat zunächst nicht gewusst, was für einen funktionellen, biologischen Hintergrund das hat. Das weiß man erst eigentlich seit etwa 15 Jahren. Da hat ein Kollege das genauer analysiert und festgestellt, dass das eben mit der Tracheenventilation zu tun hat. Und dazu muss man zunächst einmal wissen, das ist nur möglich bei Insekten, die so eine Kompartimentierung zwischen einem vorderen Körperteil und einem hinteren. Und zwar also vorne Brust und Kopf und Hinterleib. Da ist eine Taille, wo das quasi getrennt ist voneinander durch diesen großen Luftsack bei der Fliege. Und als wenn jetzt also das Herz nach anterior pumpt, wird also Hämolymphe aus dem Abdomen in Thorax und Brustbereich gepumpt. Dadurch werden die Tracheensäcke dort komprimiert und die Luft wird ausgeblasen. Und im Hinterleib kann dieser große Tracheensack dilatieren und saugt Luft ein. Und wenn der Herzschlag nach posterior geht, dreht sich das um, wird also die Hämolymphe in den hinteren Körperabschnitt verlagert und dann wird vorne Luft eingesaugt und hinten Luft ausgepumpt. Also ein sehr ausgeklügelter Mechanismus. Kann sein, man weiß es nicht so genau, dass das auch vielleicht so eine Ventilation, wie das bei Insekten ist, die da am Boden herumlaufen, mit der Aerodynamik Probleme gibt. Also von außen sieht man da eigentlich keine Atembewegung. Nun schauen wir uns die Evolution noch im größeren Rahmen an. Die Insekten gehören zu den Gliederfüßern oder Arthropoden und dazu gehören neben den Insekten die Krebse, die Tausendfüßer und die Spinnentiere. Und seit neuestem weiß man eigentlich, hat sich geändert da die Vorstellung, die nächsten Verwandten sind die Krebse der Insekten. Und da links die Dame, was die da in die Luft hält, das heißt Pfeilschwanzkrebs, man hat früher gedacht, das ist ein Krebs, ist aber eigentlich ein ganz urtümliches Spinnentier und die urtümlichen Formen in allen Tiergruppen, die leben im Wasser, die leben im Meer, von dort kommen praktisch alle Tierstämme, haben da ihre oder fast alle ihre Wurzeln. Und wenn wir uns das Kreislaufsystem von so einem Krebs anschauen, dann sehen wir, das ist recht differenziert. Also da gibt es komplexes Gefäßsystem, das ist da eh schematisiert, leistungsfähige Herzen, also ganz anders als bei Insekten. Als Atmungsorgane gibt es hier Kiemen und in diesen Kiemen, die sind also gut mit Hämolymphe durchspült, da wird Sauerstoff aus dem Wasser aufgenommen und zum Herzen transportiert. Man sieht das hier blau. Da gibt es fast so venenartige Strukturen, die münden nicht direkt ins Herz, sondern in einen Herzbeutel. Aber da kommt also das sauerstoffreiche Blut direkt zum Herzen und von dort zur Verteilung. Also der Sauerstoff wird bei den Krebsen mit der Hämolymphe transportiert und es gibt auch respiratorische Proteine. Das ist in dem Fall nicht Hämoglobin, sondern das heißt Hämocyanin. Da gibt es also Kupferionen, die den Sauerstoff binden. Also wird also die Transportkapazität von Sauerstoff deutlich erhöht. Nun möchte ich es hier mit dieser Grafik irgendwie zusammenfassen. Der große Bogen in der Koevolution von Atmung und Kreislauf bei den Gliedertieren und die entscheidenden evolutiven Schritte, die sind da beim Übergang in diese Großlebensräume, also vom Meer aufs Land. Das ist natürlich ein dramatischer Evolutionsschritt. Und dann in die Luft als fliegender Organismus ist also ebenso natürlich eine einschneidende Änderung, die einschneidender Schritt, der sehr viele Änderungen notwendig macht. Nun schauen wir uns die Atmungsorgane zunächst an. Da haben wir ja kennengelernt und dann die Kreislauforgane, Atmungsorgane, also Kiemen im Wasser, am Land, diese Tracheensysteme. Die Kreislauforgane sind eng gekoppelt an die Atmungsorgane bei den Formen, die da im Wasser leben. Dann ist hier eine Entkoppelung dieser beiden Systeme, also dann quasi auch getrennte Evolutionswege weiter. Aber dann wieder eine sekundäre Verknüpfung bei den Hochleistungsfliegern unter den Insekten. Also sieht verschlungene Wege. Vielleicht einen Gedanken will ich da auch noch Ihnen mitgeben. Das ist nämlich die Sauerstoffversorgung und Besorgung im aquatischen Milieu und im terrestrischen Milieu. Im Wasser haben wir nur 1% Sauerstoff, an Land haben wir 20%. Also im Wasser hängt es natürlich ab von Temperatur. Das ist jetzt nur so ein grober Wert da. Aber im Wasser haben die Tiere große Probleme, an ausreichend Sauerstoff zu kommen und müssen da ständig das Atemwasser ventilieren. Nun, das Wasser ist natürlich ein schweres Medium, sehr viskoses Medium. Also da muss man sehr viel Energie investieren in diese Ventilation, in die Besorgung des Sauerstoffs. Und das wird manchmal, wenn das also warm wird oder andere Faktoren, auch manchmal wirklich kritisch. Am Land tut man sich da vergleichsweise leicht. Also da ist wenig Energie notwendig für die Ventilation. Also von Seiten hier der Sauerstoffversorgung war natürlich der Schritt ans Land ein großartiger Schritt. Man kann sagen, auch jetzt bei Wirbeltieren, Fische, vom Ruhestoffwechsel 30% der Energie müssen die da in die Ventilation investieren. Wenn Sie da Fische anschauen, da geht der Kiemendeckel permanent, also da müssen viel Energie investieren. Also das hat quasi auch die Organismen frei gemacht, Energie für andere Lebensfunktionen zu nutzen, und deshalb sind die Landorganismen eher dann noch differenzierter, komplexere Lebensleistungen, als das bei Wassertieren der Fall ist. Nun, bis jetzt sind wir so quasi auf Organebene geblieben, haben uns die Anatomie, ein bisschen Physiologie angeschaut. Will nun auf die molekulare Ebene zu sprechen kommen, und da gibt es nun tatsächlich auch Anknüpfungspunkte zur Humanmedizin, und es hat damit zu tun, vor allem die Entwicklungsgenetik, Drosophila melanogaster ist also der Modellorganismus in der Entwicklungsgenetik, also ein relativ hochentwickelter Organismus. Also man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Da hat also die Genetik eigentlich bei Drosophila richtig begonnen. Hervorragend geeignet aus verschiedenen Gesichtspunkten. Und ich habe auch die Drosophila mitgebracht. Also ich kann das herumgeben. Sie können sich, wer es noch nie gesehen hat, die Drosophila. Wie? Die leben. Also nicht aufmachen, sonst haben wir da, sonst haben wir da einen Fliegenstall herinnen. Und ich sage immer, ist der höhere Organismus mit den meisten Nobelpreisen, hat also tatsächlich 5 Nobelpreise bekommen. Vielleicht, warum ist es so toll geeignet? Sie müssen sich vorstellen, die Entwicklung verläuft da in 10 bis 12 Tagen vom Ei bis zur Fliege. Da sind 3 Larvenstadien, ein Puppenstadium. Die erwachsene Fliege ist unglaublich schnell. Einfach zu züchten, also das ist das Zuchtmedium drinnen, also das kostet nicht viel. Und ein Weibchen legt 400 Eier. Wenn man diesen 3 Generationen hochrechnet, sind es 16 Millionen Fliegen. Also da kann man richtig Evolution im Labor spielen. Sie haben polytene Riesenchromosomen. Man kann leicht Mutationen erzeugen. Im Übrigen ist das Phänomen der Mutation bei der Drosophila entdeckt worden. Crossing over ist bei Drosophila, also wirklich großartig. Und es sind sehr viele Methoden der Entwicklungsgenetik bei Drosophila entwickelt worden. Also großartige Geschichte. Und da hat sich in den letzten 2, 3 Dekaden eine Revolution unseres Verständnisses von der Entwicklungsgenetik generell ergeben. Drosophila-Forschung war da auch ganz wichtig dabei. Wir wissen, der genetische Code ist universell, gilt für alle Organismen. Wir wissen auch, so Stoffwechselgene, die sind auch weitgehend universell, sind nicht so große Unterschiede, sind hochkonservierte Gene. Aber man dachte früher, dass die höheren Regulationsgene doch in den Tiergruppen sehr spezifische neue Gene sind. Nun hat sich herausgestellt, sind natürlich neue Gene auch oder leicht modifizierte Gene, aber es ist sehr viel eigentlich die Organisation dieser Gene untereinander, die Wechselwirkungen, also die genetischen Netzwerke. Also die haben ein versatiles genetisches Toolkit, und da will ich Ihnen das bisschen noch genauer ausführen. Begonnen hat es mit der Entdeckung der sogenannten Homeobox-Hox-Gene. Das sind Schlüsselgene oder Master Control Genes, oder man sagt auch Control Genes oder Master Genes. Die sind die obersten Schalter für die Entwicklung von einzelnen Organen. Sie sehen da oben diese Genkaskaden, da gibt es also Wechselwirkungen, also diese Master Control Genes, und diese Schlüsselgene haben, wie man drauf gekommen ist, unglaubliche Sequenzidentität auch bei so unterschiedlich gebauten Tieren wie Fliege und Zeiger. Wir sehen das da oben, das sind also hier die Master Control Genes für die Gliederung der Körperlängsachse, also Grundorganisation des Bauplans. Und das sind große Gencluster, Sie sehen das hier mit dieser Farbkodierung. Also das ist hier bei der Maus mehrfach multipliziert worden, diese Gene und so weiter. Aber trotzdem, es ist nicht nur Sequenzidentität, sondern die Gene sind da in der gleichen Abfolge. Und das kann kein Zufall sein. Also wir müssen annehmen, die haben eine gemeinsame Geschichte. Auch wenn sie ganz, ganz weit im Stammbaum entfernt sind, irgendwo unten muss es einen Vorfahren gegeben haben, der diese Gene schon besessen hat. Ich möchte Ihnen da ein tolles Experiment vorführen und dann machen wir einen kleinen Schwenk zu den Augen. Wir kommen dann wieder zu den Herzen zurück. Aber da ist ein sehr aufregendes Experiment gemacht worden. Sie sehen da hier die Komplexaugen von Insekten und die Linsenaugen von Menschen, Wirbeltieren, und die sind völlig unterschiedlich gebaut. Also eine Insektenause besteht aus vielen Einzelaugen. Es gibt zwar dieselben Bauelemente grundsätzlich, die haben also auch Linsen, haben natürlich lichtempfindliche Sinneszellen, entsprechende Verarbeitung im ZNS, aber es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also da sieht man als Morphologe keine wirkliche Gemeinsamkeit. Es gibt also noch eine ganze Reihe weiterer solcher Augentypen, das will ich jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen. Ich sage nur, die klassische morphologische Analyse kam dazu. Also auch komplexe Augen sind im Laufe der stammesgeschichtlichen Entwicklungen der Tiere mehrfach voneinander unabhängig, also konvergent entstanden. Also da schauen manche sehr ähnlich aus, also wenn man hernimmt Tintenfischaugen mit unseren Augen, die sind sehr ähnlich, aber die sind stammesgeschichtlich weit voneinander entfernt, müssen konvergent entstanden sein. Nun kam da die molekulare Analyse dazu und da hat sich gezeigt, da gibt es auch solche Master Control Genes. Das von der Fliege hat man ALS getauft, das ist der Maus PAX6 und die haben 90% Sequenzidentität, also große Gene. Das muss auch eine gemeinsame Wurzel haben, also das sind homologe Entwicklungsgemeine, die auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Wenn man schaut, wann hat der vielleicht gelebt, da müssen wir ganz tief runtergehen ins Kambrium, vielleicht sogar ins Präkambrium. Also da muss es diese Gene schon gegeben haben. Kommen noch einmal drauf zu sprechen. Nun zum Experiment, da muss ich Ihnen vorher auch noch einmal was Allgemeines erklären. So eine Entwicklung einer Fliege ist ja eine relativ komplizierte Sache. Wenn Sie denken, die Kinder der Fliegen sind diese Maden, die schauen ja völlig anders aus als die Erwachsenen. Also sind eigentlich völlig andere Organismen. Und im Puppenstadium werden diese Maden, die Gewebe, richtiggehend aufgelöst. Also wenn die da ihre Puppe einmal aufmachen, das ist wie ein Eiterbatzen drinnen. Also wirklich, da bleibt nicht viel von der Made übrig und dann wird da der imaginale Organismus im Puppenstadium aufgebaut. Deshalb, die Puppe, die bewegt sich nicht, die nimmt keine Nahrung auf, also da ist wegen Umbau geschlossen. Und dann wird in dem Puppenstadium aus Zellclustern, sogenannten Imaginalscheiben, der imaginale Organismus aufgebaut. Die sind schon im Embryonalstadium determiniert, also ist schon ganz klar, was da draus wird, kann auch nichts mehr anders draus werden, aber die Differenzierung erfolgt erst im Puppenstadium. Im Übrigen auch eine tolle Geschichte, das sind ja zwei essentielle Entwicklungsphänomene, Determination, Differenzierung, die sind da getrennt voneinander, nicht verschränkt wie bei uns und üblicherweise. Also man kann diese Phänomene da sehr gut getrennt analysieren. Aber das nur nebenher. Sie sehen, da gibt es also eine Reihe in dieser Larve von diesen Imaginalscheiben. Also da gibt es welche, die machen die Mundwerkzeuge, die Antenne, die Augen. Und wir schauen uns das bei den Augen an. Und ich habe schon gesagt, bei Drosophila gibt es sehr viele Mutanten. Die kann man sich da auch kaufen. Also es gibt zehntausende Mutanten. Also für die Experimente kann man sich da verschiedene Linien besorgen. Sie sehen, links ist der Wildtyp mit dem schönen roten Auge und rechts die mutante Eiles. Also da bildet sich kein Komplexauge aus, ist lebensfähig, kann sich fortpflanzen, aber augenlos. Und nun das Experiment in das Genom von solchen Embryonen dieser mutante Eiles wurde das Master Control Gene der Maus implantiert, also vom ganz anderen artfremden Organismus. Und Sie sehen da das Ergebnis, eine Drosophila mit 17 Augen. Also schon was ganz Tolles. Wir sehen hier dort den Vorderende, wir sehen das normale, richtige, gewissermaßen Komplexauge, aber da gibt es am Fühler Augen, da gibt es am Bein Augen. Also in einer ganzen Reihe von diesen Imaginalscheiben hat es die Ausbildung von Komplexaugen induziert. Die haben alle Strukturen, die Linsen, die Sinneszellen, sogar Verbindungen ins Gehirn machen die. Und es zeigt also, durch so ein Steuergen, sogar von einem artfremden Organismus, kann der ganze Komplex, die ganze Genkaskade in Gang gesetzt werden. Und das sind bei den Augen, die sind ja sehr komplizierte Organe, 2500 Gene, das ist ein Drittel des Genbestands oder Viertel des Genbestands der Drosophila. Nun stellt sich die Frage, sind denn die Augen jetzt homolog? Also ursprünglich haben wir gedacht, naja, das haben nichts miteinander zu tun, aber sie haben ja doch jetzt mehr miteinander zu tun. Es gibt also diese gemeinsamen Triggergene, aber auch von den anderen Genen hat sich herausgestellt, da sind sehr viele gemeinsam. Und wir müssen natürlich davon ausgehen, es ist so ein Pax-artiges Gen, Schlüsselgen an der Basis der Vielzeller. Also wenn wir anschauen, da sind die Schwämme, die Hohltiere, also das war ein ganz, ganz einfacher Organismus, der höchstwahrscheinlich gar keine Augen gehabt hat, hat aber das Schlüsselgen für die Augenentwicklung. Wir wissen nicht, hat es dort, gab vielleicht lichtempfindliche Zellen, aber vielleicht auch hat es eine ganz andere Funktion gehabt. Aber es ist nicht so viel immer wieder neu in dem Genom entwickelt worden. Auf der morphologischen Ebene muss man aber sagen, gut, da sind in verschiedenen Tiergruppen Augen entwickelt worden, die sind homolog, aber alle untereinander nicht. Also wenn man von Homologie spricht, muss man sagen, welche Ebene man meint. Also auf Ebene der Entwicklungsgene, der Master Genes oder auf struktureller, morphologischer Ebene. Nun, solche universelle Master Genes hat man für praktisch alle Organsysteme gefunden, so auch für die Herzentwicklung. Und das Master Gene hat man da Tin Man getauft, nach dem Zauberer von Oz, Märchen. Aber es zeigt sich eben auch hier, dass es viele andere Herzgene gemeinsam sind bei Insekten, bei Drosophila und bei Homo. Und das bringt da diese beiden Gebiete mehr zusammen, als man vielleicht zunächst glaubt. Drosophila als Modell, um die Herzalterung zu studieren. Zeigt das noch einmal hier in dieser Grafik. Sie sehen hier die Herzrhythmik gezeigt bei einer 1 Woche alten Drosophila und darunter bei einer 5 Wochen alten. Sie sehen, da ist das schon ganz schön arrhythmisch und es ist eigentlich ungefähr ihr Lebensende. Also wir können studieren innerhalb von 5 Wochen, wie da das Herz altert, das eben auch auf genetischer Ebene, und man kann hier schauen, woran liegt es, kann man das vielleicht auch irgendwie beeinflussen, das steht da im Vordergrund. Auch für viele andere medizinische Fragestellungen bieten sich also diese Drosophila-Gensystem, aber mittlerweile natürlich auch von anderen wirbellosen Modellorganismen. Es gibt da einen Fadenwurm, der da ganz C-Elegans, haben Sie vielleicht schon mal gehört, der da auch ganz besonders gut geeignet ist. Aber bei Drosophila hat sie gezeigt, von den B bekannten genetischen Erkrankungen bei Menschen, 75% davon gibt es ein entsprechendes, ähnliches, nicht identisches Gen bei Drosophila. Also da ist wirklich viel drinnen. Ich kann mich erinnern, wie ich so die ersten Reports gelesen habe, also Insektenherzen als Modellsystem für Wirbeltierherzen, und man dachte, na gut, eine gute Strategie, Forschungsgelder zu rekrutieren. Aber es ist nun wirklich in einer Phase, wo das reale Anwendungsmöglichkeiten zeigt. Also man kann sich natürlich jetzt vorstellen, auch in der Entwicklung von Pharmaka, bei Drosophila kann man da mal den ersten Screen machen, was wirkt da, bevor man in den viel aufwendigeren Rattenversuch geht, geschweige denn in die Humananwendung. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus